Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Seitenweise Glück. Wir sind Hella und
Dörte, hallo.
Herzlich willkommen im Studio, liebe Dörte.
Vielen Dank, liebe Hella.
Und wir besprechen heute natürlich wieder zwei Bücher. Ihr kennt das schon. Und für alle, die vielleicht neu sind, herzlich willkommen. Ganz viel Spaß mit unserem Podcast. Und dieses Mal geht es um Krimi-Klassiker.
Und zwar so richtige Klassiker, oder?
Absolut.
Wir besprechen nämlich von Agatha Christie, Mord im Orient Express.
Und von Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot. Das ist der erste Band dieser besonderen Freundschaft.
Ja, und interessant, Hella, wie sind wir drauf gekommen eigentlich? Weil das wären jetzt, um ehrlich zu sein, keine Bücher, nach denen ich in der Buchhandlung greife oder frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wollte schon ganz lange mal was von Agatha Christie lesen, aber mittlerweile ist es ja so, dass ich nicht mehr dazu komme, andere Bücher zu lesen als die für den Podcast. Und deswegen dachte ich, warum machen wir das mal?
Finde ich super. Ich war total gespannt vorher. Und immer, wenn wir so Gäste nach Lesetipps und so fragen, wurde auch einige Male schon Agatha Christie vor allen Dingen genannt. Ne?
Ja.
Und auch mit Menschen, mit denen ich mich über Bücher unterhalte, da ist Agatha Christie auch immer mal so bei den Lieblingsautoren dabei und so.
Bei uns war es noch nicht.
Nein, und deswegen wird es höchste Zeit für diese beiden sehr, sehr berühmten Krimi-Autorinnen und Autoren, die mal hier in unserem Podcast unter die Lupe zu nehmen. Und wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr nicht nur aufmerksam zuhören und euch die Bücher nachkaufen und durchschmökern, ihr könnt sie auch wieder gewinnen. Wir verlosen beide Bücher.
Genau. Wir haben das ja in der letzten Folge schon mal gemacht mit den Healing Novels und es haben so viele von euch mitgemacht, dass wir dachten, wir machen das jetzt einfach weiter. Also auch dieses Mal könnt ihr diese beiden Bücher als Paket gewinnen. Dazu nennen wir im Verlauf dieser Folge ein Codewort. Dieses Codewort, wenn ihr aufmerksam zuhört, werdet ihr es hören, schickt ihr uns als Betreff in einer E-Mail und die E-Mail geht an buchclub@bildderfrau.de.
Genau, teilnehmen könnt ihr bis zum 1.2. Mitternacht, da ist der Teilnahmeschluss, 1.2.2025 um Mitternacht. Und alle Teilnahmebedingungen gibt es auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal alles nachlesen.
Genau, und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich habe zuallererst noch eine Frage an dich.
Okay, hau raus.
Es gibt ja sowohl von Mord im Orient Express als auch von Sherlock Holmes diverse Verfilmungen. Hast du irgendwas davon schon gesehen?
Ja, ich bin großer Fan gewesen von Benedict Cumberbatch als Sherlock.
Mhm.
Das ist die modernere Adaption der Sherlock Holmes Fälle. Spielt in einem modernen London, aber ist ganz toll verfilmt, eine ganz tolle Serie, die ich auch empfehlen kann an dieser Stelle nur. Und Mord im Orient Express, das sind so Verfilmungen, die erwischt man manchmal so beim Seppen in den Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, oder? Und ich habe da noch so schwarz-weiß vor Augen. Also ich habe nie bewusst eine Verfilmung gesehen, glaube ich, aber so Schnipsel davon bestimmt mal. Und du?
Nee, ich habe Mord im Orient Express noch nicht gesehen, möchte ich jetzt aber unbedingt mal machen.
Gibt's denn da was Modernes? Also gibt's da ähnliche so Adaptionen wie jetzt von Sherlock?
Mit Sicherheit. Aber da bin ich jetzt überfragt. Und von Sherlock Holmes habe ich mal eine Netflix-Serie gesehen, die hieß aber nicht Sherlock Holmes, war aber die Geschichte. Ich habe leider vergessen, wie der Schauspieler ist, aber es war nicht Benedict Cumberbatch. Aber da gibt es ja auch diverse Verfilmungen. Hat mir auch ganz gut gefallen. Bevor wir jetzt über die beiden Bücher intensiver sprechen, erzähle ich euch mal, worum es in Eine Studie in Scharlachrot geht, dem ersten Band der Sherlock Holmes Reihe, geschrieben von Arthur Conan Doyle. Und zwar 1887 ist das erschienen. Zuerst in so einem Magazin, genau, nicht als Buch, aber mittlerweile gibt es ja diverse Ausgaben davon, auch immer wieder in neuen Übersetzungen. Und zwar geht es um, ihr habt es euch gedacht, Sherlock Holmes, aber auch um den Arzt John Watson. Und der erzählt aus seiner Sicht also diese Geschichte. Erst erfahren wir ein bisschen was über ihn selbst. Er ist nämlich Arzt und dann im Militäreinsatz in Afghanistan. Dort wird er verwundet und kommt zurück nach London. Und erst gibt er sein Geld mit vollen Händen aus und dann wird sein Geld knapp und über einen Bekannten erfährt er, dass ein gewisser Sherlock Holmes einen Mitbewohner sucht. Und er wird schon angekündigt als, ja, mal gucken, wie der Typ so ist. Er ist auch ein bisschen eigenbrötlerisch, aber, das erfahren wir ziemlich schnell, auch ein sehr intelligenter Typ. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb eigentlich so, dass sie zumindest sagen, sie ziehen jetzt mal zusammen in ein Haus in die Baker Street in London. Und dort erfährt Watson dann auch, dass Holmes als Privatermittler arbeitet. Und Dann wird auch Watson involviert, denn Holmes wird zu einem Leichenfund gerufen. In einem Haus wird die Leiche von einem Mr. Drebber gefunden und die beiden Ermittler kommen nicht so richtig weiter und fragen dann Sherlock Holmes, kannst du dir das nicht mal angucken? Denn wie der Mann gestorben ist, das ist nicht ganz klar. Und an der Wand ist auch noch mit Blut das Wort Rache geschmiert. Also, die beiden Ermittler von Scotland Yard setzen auf die Expertise von Sherlock Holmes und der hat seine ganz eigenen Ermittlungsansätze. Was ich total spannend fand an dem Aufbau dieser Geschichte ist ja, dass wir zwei Teile im Grunde haben. Über den zweiten Teil habe ich jetzt nichts erzählt, denn das würde so ein bisschen verraten, wo das Rätsel in dieser Geschichte liegt und in diesem Kriminalfall. Aber der erste Teil geht es darum, Watson lernt Holmes kennen, es gibt dieses Verbrechen und jetzt wird überlegt, was könnte dahinter stecken. Und im zweiten Teil wird die Vorgeschichte dieses Verbrechens erzählt und wie es dazu kam. Und am Ende dann nochmal eingeordnet, wie Sherlock Holmes denn auf das Rätsels Lösung kommt. Denn, und das kann man sich denken, er trägt einen großen Teil dazu bei, dieses Verbrechen aufzuklären.
So, und hier muss ich direkt mal mit einem kleinen Geständnis einhaken und zweiler. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass der zweite Teil noch zu dem ersten gehört. Also ich muss ganz kurz sagen, ich habe das, vielleicht lag es auch daran, ich habe das auf dem Handy gelesen, das Buch, als E-Book quasi, und hatte das also nicht so richtig in der Hand. Und habe dann wirklich, und ich mache mir nebenher Notizen so in meinen Notizenzettel, und habe dann wirklich so angefangen zu notieren, ach krass, das ist jetzt schon die Geschichte. Und am Ende des ersten Teiles präsentiert Sherlock Holmes den Mörder quasi. Er verhaftet ihn sogar, so viel kann man sagen, und sagt, meine Herren, ne, also an Watson und an die zwei ermittelnden Polizeibeamten, denen er hilft, darf ich vorstellen, das ist unser Mörder XY. Und ich so, ah, okay. Und habe dann gedacht, ach Mensch, ist jetzt vorbei. Und habe mir so notiert, krass, also da wird ja jetzt auch ganz schön was vorausgesetzt, dass man das als Leserin versteht. Ich hätte es jetzt nicht verstanden. Wird so vorausgesetzt, dass ich jetzt Sherlock Holmes folgen kann und so. Es war ganz witzig. Und dann habe ich überlegt, soll ich jetzt Hella kurz schreiben und fragen, lesen wir den zweiten Teil auch, obwohl es nicht zur Geschichte gehört? Also ich habe so richtig gemerkt, das war nicht gelernt. Also das habe ich nicht so betrachtet, weil es ist ein ganz anderes Setting. Und es kommen zwar die Namen vor, also wenn man aufmerksam gelesen hätte, was ich dann in dem Moment anscheinend nicht gemacht habe, es kommen Namen vor, die vorher schon vorkommen, aber ich habe ein paar Seiten gebraucht, bis ich verstanden habe, ah, das gehört noch zusammen.
Das wäre dir im gedruckten Exemplar natürlich nicht passiert, okay, weil du gewusst hättest, jetzt kommt noch ein halbes Buch. Ja. Hättest du wahrscheinlich einfach so weitergelesen, aber es ist schon so, dass man dann in ein komplett anderes Setting geworfen wird und erstmal sich überlegen muss, okay, also das scheint ja jetzt irgendwie zusammenzuhängen, aber wir fangen halt so viel eher an, dass es im Grunde bis zum gewissen Punkt wirklich zwei eigenständige Geschichten sind tatsächlich.
Aber ich fand die auch total spannend. Also ich habe dann weitergelesen und dann war ich ruckizucki drin, dachte mir, ach cool und so. Und dann dachte ich, ach okay, die gehört noch dazu. Mhm. Alles klar, also das schließt sich an dann schnell, aber dem bin ich richtig irgendwie auf den Leim gegangen. So.
Also ich finde, man ist dann ziemlich schnell wieder in dieser Vergangenheit quasi. Ich habe aber echt lange gebraucht, mir zu überlegen, aber wie bitte kommt denn diese Geschichte, die, ich glaube, so viel können wir verraten, in Amerika spielt, in Utah, wie kommt die denn jetzt nach London? Mhm. Weil das war ja auch eine Zeit, wir haben gerade schon gesagt, das Buch wurde 1887 geschrieben, da kann man nicht erzählen, ja, dann setzt man sich halt ins Flugzeug und irgendwie 5 Stunden später ist man woanders, weil hier auch irgendwie alle Nase lang irgendwie ein Flieger geht, weißt du? Das dauert ja, bis man auf einem anderen Kontinent ist, oder dauerte damals. Ich fand es total spannend.
Ja, und ich fand es auch irgendwie cool, genau den ersten Teil zu lesen, also quasi den ersten Auftritt von Sherlock Holmes, weil ich meine, das ist eine Figur und auch eine Ermittlerfigur, die sowohl literarisch als auch filmisch, haben wir ja gerade schon gesagt, ja, Unterhaltung komplett geprägt hat. Ich meine, das sagt jedem was heute. Jeder erkennt sogar diesen Schattenschnitt, ne? Weißt du, Sherlock Holmes mit der Mütze und der Pfeife und so. Baker Street sagt einem was, Watson sagt einem was. Also, und ich fand es ganz schön, da einfach mal so ein bisschen gefühlt live diesen Ursprung mitzulesen. Und ich habe schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber schon auf den ersten Seiten ganz schnell gemerkt, krass, da entsteht jetzt gerade eine schillernde Figur, die fasziniert, die anders ist als vielleicht andere Ermittler vorher, und habe danach so ein bisschen gedacht, eigentlich ist doch Sherlock Holmes so der, für mich jetzt so der erste richtige exzentrische Ermittler gewesen. Wenn man so weiterdenkt, hat man davon ja ganz, ganz viele, also ganz viele Thriller und Krimis heute, auch die aus Skandinavien, werden ja getragen von Ermittlern und dass die besonders sind und deren Gefühlsleben und deren Denken und so. Also das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Grundlage, oder? Wie ging dir das?
Absolut, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass alle, die danach kommen, sich so ein paar verschiedene Teile von Sherlock Holmes rausgepickt haben und die in ihre eigenen Geschichten gepackt haben. Musste ich vorher schon in den Verfilmungen, die ich gesehen habe, aber jetzt im Buch wird es ja dann auch nochmal irgendwie ursprünglicher. Diese eigenbrötlerische Art von Sherlock Holmes, ne? Dem ja, also der macht ja einfach sein Ding und er hat, ich finde, im ersten Teil wird auch so ein bisschen vorausgesetzt, dass man als Leser, Leserin schon ein bisschen schnallt, wie kommt der jetzt auf die Dinge. Das wird ja erst später aufgelöst tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, noch nicht mal die Hälfte war mir schlüssig, wie er jetzt darauf kommt natürlich.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Also so dieses Gefühl von so das Miträtseln, wo ich dachte, das versuche ich mal, das habe ich schnell aufgegeben, ja. Um ehrlich zu sein. Ja.
Ja.
Was ich noch total spannend fand, Hella, ist die Rolle, die Watson spielt. Ne? Weil wir haben da ja ein interessantes Konstrukt, nämlich, dass der Watson ist der Ich-Erzähler, zumindest im ersten Teil, der sozusagen aus der Ich-Perspektive erzählt, wie er Sherlock Holmes trifft. Und ich finde das spannend, weil das eine interessante Perspektive ist, dass jemand aus der Ich-Perspektive die Hauptfigur begleitet. Weißt du, das sieht man nicht mehr häufig. Meist sind diejenigen, die in Ich-Perspektive erzählen, auch gleichzeitig die Protagonistin, der Protagonist. Und hier haben wir einen Ich-Erzähler, der quasi Sherlock Holmes begleitet und das selbst so wahnsinnig interessant findet zu beobachten, dass er anfängt, das aufzuschreiben. Und so schreibt ja dann quasi Watson auch die Fälle von Sherlock Holmes auf, ne, und wie er ihn sieht und wie er ihn beobachtet und so. Als Chronist fungiert er
genau.
So, ne?
Mhm. Ja, genau. Er ist im Grunde wie so ein Erzähler, der mitläuft und das dann aufschreibt.
Ja, ja. Ja, und gleichermaßen so diese Faszination für Sherlock Holmes, die wird von Watson ja auch auf uns übertragen, ja. Finde ich, weil der trifft ihn und man merkt sofort, der findet den total spannend und das ist ja, und dann wohnen die auch noch zusammen, dass er, okay, ich bin dabei, so, zeig mir, was du machst, ich finde das super und komme mit, so. Also das finde ich, fand ich aber ein spannendes erzählerisches Konstrukt auch einfach.
Mhm. Apropos erzählerisches Konstrukt. Wir haben hier ja eine ganz, ganz besondere Art von Kriminalroman, nämlich den sogenannte Whodunit.
Mhm.
Also die Frage, wer steckt hinter diesem Verbrechen, ist ja die zentrale Frage in dieser Geschichte oder in diesen Whodunits. Also da geht es gar nicht so darum, dass man jetzt erstmal ausufernd erfährt, wie ein Verbrechen zustande kommt, sondern es gibt ein Verbrechen und jetzt ist die Aufgabe einfach zu lösen, was ist passiert, also den Täter zu entlarven und dabei mit verschiedenen Hergehensweisen konfrontiert zu werden natürlich, ne? Also es werden immer wieder Handlungsstränge aufgemacht oder Verdachtsmomente entworfen, die dann später auch wieder verworfen werden und so weiter. Wer könnte das sein? Ich finde, das ist bei Agatha Christie noch viel mehr als bei Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes. Aber wir haben hier einen klassischen Whodunit.
Ja, ja. Und die Lösung ist sozusagen sehr viel Rationalität, ne? Also bei beiden Ermittlern, finde ich, wir lernen jetzt gleich auch noch Hercule Poirot kennen. Das ist der Ermittler bei Agatha Christie, der im Orient Express ermittelt. Aber das sind beides Ermittler, die an so einen Fall rangehen und sagen, so, das sind Protokolle, das sind Aussagen oder das sind Dinge, die ich beobachte, wie, weiß ich nicht, dass Sherlock Holmes zum Beispiel erkennt auf den allerersten Blick und sofort, wenn er reinkommt, wie groß ist derjenige gewesen, der das Wort Rache mit Blut an die Wand über der Leiche geschrieben hat. Und der hatte lange Fingernägel, erklärt er nachher, hat man gesehen, weil da ist was, ne, da waren Kratzspuren auch an der Wand und so. Diese Sachen, so ein bisschen, da kann er super schnell aus so Tatortszenen schließen darauf, was hier passiert sein könnte. Und das macht er so explizit und so schnell, dass andere gar nicht folgen können. Und witzigerweise habe ich gerade gedacht, als du meintest, es werden auch andere Verdachtsfälle aufgemacht. Die werden ja meist von anderen aufgemacht, ne, die in dem Fall involviert sind und andere Schlüsse ziehen oder vorstellende Schlüsse ziehen. Und dann kommt immer Sherlock, der sagt, nee, glaube ich nicht, so ein bisschen, oder?
Er arbeitet halt nur mit Schlussfolgerungen. Und das Spoiler, auch in Agatha Christie im Grunde so. Ja, was ein bisschen traurig natürlich ist, aber das weiß Sherlock Holmes auch, dass er nicht derjenige ist, der Lob für diese Ermittlungsarbeit bekommt.
Obwohl es gibt ja immer mal wieder Zeitungsartikel und so, ne? Ich glaube, er bekommt dann schon auch im Laufe der weiteren Ermittlungen, auch in der weiteren Bände, erlangt er, glaube ich, schon so eine gewisse Berühmtheit im London dieser Zeit.
Die anderen beiden, die den Fall nicht gelöst haben, die kriegen halt auch ein bisschen Lob.
Die Polizisten.
Ja.
Interessant.
Weil wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie im Grunde das bei Agatha Christie läuft. Kannst du jetzt einmal erzählen, worum es in Mord im Orient Express geht? Und bevor du das machst, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei und wir befinden uns im Orient Express und zwar auf dem Weg von Istanbul nach London. Hier ist nämlich der belgische Privatermittler Hercule Poirot eingestiegen, um nach London zu fahren. Er ist eigentlich privat unterwegs, wundert sich ein bisschen, dass der Zug so außerhalb der Saison komplett ausgebucht ist, muss ein bisschen herumgeschoben werden. Er kennt aber zum Glück den Direktor der Eisenbahngesellschaft. Das ist ein Freund von ihm, der reist auch mit. Und der macht es möglich, dass Hercule Poirot hier noch in den Zug steigen kann. Es ist Winter und eigentlich machen es sich alle Mitfahrenden schön gemütlich, während der Zug durch die Landschaft rattert. Sie kuscheln sich in ihre Abteile, genießen das Essen und Lesen. Allerdings kommt es in der ersten Nacht zu einigen merkwürdigen Zwischenfällen. Unter anderem wird Hercule Poirot dadurch wach, dass jemand an seine Zimmertür klopft oder schlägt mitten in der Nacht. Er öffnet sie einen Spalt und sieht gerade noch eine Frau in einem scharlachroten Kimono den Gang hinuntergehen. Und das war es noch nicht in dieser Nacht an merkwürdigen Zwischenfällen, wie sich am nächsten Morgen herausstellt. Der Zug musste zum einen in der Nacht anhalten aufgrund von Schneeverwehung. Er steckt fest, keiner kann raus, keiner kann rein. Und in dieser Nacht ist ein Mord geschehen im Orient Express. Einer der Mitreisenden ist brutal erstochen worden mit 12 Messerstichen. Und weil dieser Zug stillsteht und nichts mehr vorangeht, bittet der Direktor der Eisenbahngesellschaft seinen Freund Hercule Poirot zu ermitteln. Und dieser macht sich direkt an die Arbeit und beginnt alle im Zug Anwesenden zu befragen. Denn eines ist klar, der Mörder konnte nicht raus und niemand konnte rein. Er ist also unter den Mitreisenden.
Also erstmal eine kurze Info noch, die finde ich spannend. Agatha Christie ist selber mal mit dem Orient Express nach Bagdad gereist. Deswegen kannte sie sich offensichtlich sehr gut aus in diesem Zug. Und es gibt ja im Laufe dieser Ermittlung, die Hercule anstellt, ja auch so eine Übersicht über so einen Waggonplan und dann auch eine Auflistung, was er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt also weiß. Also auch hier wie bei Sherlock Holmes eine sehr analytische Herangehensweise, um dieses Verbrechen zu lösen. Denn, hast du schon gesagt, der Mörder ist noch da.
Ja, ganz kurz vielleicht nochmal zum Genre. Dieses spezielle Szenario, dass in einem geschlossenen Raum ein Mord geschieht und einer der Anwesenden der Mörder die Mörderin sein muss, nennt man Closed Circle Mystery auch, also so geschlossener Raum Mystery, um das mal so ganz frei zu übersetzen. Also es heißt, ne, das ist, da gibt es mehrere Geschichten noch, zum Beispiel auch Filme, hier diese Knives Out Filme, die erschienen sind, die waren zum Beispiel auch in dieses Szenario gesetzt. Also es ist eine ganz bekannte Erzählform und Agatha Christie nutzt die oft auch. Also ne, spielt mal in irgendeinem abgelegenen Haus oder auch auf einer abgelegenen Insel. Also das ist so ein bisschen ein Stil, den sie viel wählt. Und hier in dem 1934 erschienenen Mord im Orient Express begegnen wir Hercule Poirot als Ermittler. Das ist, glaube ich, der vierte Fall von ihm. Es gibt einige schon, aber ist nicht der erste Band wie bei Sherlock Holmes, sondern es gab schon ein paar Fälle vorher. Ja, und er ist mit Miss Marple eigentlich so auch der berühmteste Ermittler von Agatha Christie.
Wie fandst du ihn denn?
Oh, ich fand ihn analytischer noch als Sherlock Holmes. Er ermittelt auch auf eine andere Art und Weise. Also es geht da wirklich, die Infos, die man bekommt, gehen aus dem allergrößten Teil aus Befragungen der Mitreisenden hervor, finde ich. Ein bisschen noch so aus Beweissicherung und so. Es werden so ein paar Koffer durchsucht und ein paar Sachen werden so gefunden. Und dann sieht man richtig, und ein Kapitel heißt auch, Hercule Poirot denkt nach. Also da merkt man so richtig, er sammelt das alles und denkt nach und guckt nach Verbindungen und so. Und ich habe auch, ich war kurz davor, mir eine Excel-Tabelle anzulegen, wer wann wo die Abteiltür aufgemacht hat, wen wann lebend wo vorbeigehen hat sehen. Weil ich dachte mir, da kann man schon dann auch nochmal ein Muster machen, auch wenn man nicht so fähig ist, zu denken und Rückschlüsse zu ziehen, wie zum Beispiel Sherlock Holmes. Weil das ist ja schon eine sehr besondere Begabung, die er hat. Und Hercule geht da so sehr so dran wie fast jeder von uns. Er ist da sehr gut drin, aber hat jetzt da nicht so eine ganz, ganz besondere Weitsichtigkeit. Oder wie würdest du das beschreiben? Ist ein bisschen weniger exzentrisch auch als Sherlock.
Genau, ich würde fast sagen, gar nicht exzentrisch. Der denkt halt einfach viel nach und überlegt dann, wie könnte was zusammenhängen. Und ich will an dieser Stelle einmal sagen, das Codewort für unsere Verlosung, auf das ihr vielleicht schon gewartet habt, ist heute Detektive, Detektive. Und das schickt ihr uns, wenn ihr mitmachen möchtet, an buchclub@bildtv.de bis Samstag, 1. Februar, Mitternacht. Alle Infos, wie ihr teilnehmen könnt und die Teilnahmebedingungen in den Shownotes. Viel Glück und jetzt geht's weiter Genau, wie ich hatte schon gesagt, ich würde sagen, er ist eigentlich gar nicht exzentrisch, denkt viel nach, hört aufmerksam zu, macht sich fleißig Notizen. Also ich würde sagen, so eine klassische Ermittlerarbeit, wenn man nicht mehr zur Verfügung hat. Also er konnte ja nur zuhören.
Genau, das ist nämlich auch nochmal interessant. Also natürlich gab es damals auch viel, viel weniger Kommunikationsmittel, um jetzt Sachen zu verifizieren, die Menschen erzählen oder nachzuprüfen. Aber dadurch, dass dieser Zug irgendwo im Schnee feststeckt in Jugoslawien, kann man auch nicht mal telegrafieren. Das wäre so das Schnellste gewesen, was man hätte machen können. Aber auch das ist nicht möglich. Das heißt, er muss ganz klar erkennen, erzählt hier jemand die Wahrheit, wer lügt, wer nicht, in welcher Beziehung stehen die Menschen zueinander, kennen die sich vielleicht oder auch nicht. Also das muss er alles sehen, erkennen aufgrund von Fakten und auch ein bisschen, aber Menschengespür ist auch dabei, ne? Also er merkt schon auch, wie die Menschen zueinander stehen. Ganz viel macht er auch über Sprache, also dass er irgendwie herausbekommt und sagt, wieso, der kann noch gar kein Französisch, aber da hat man eine Stimme gehört, die fließend Französisch gesprochen hat, ist das der gewesen oder halt eben nicht und so. Also es gibt viele verschiedene Quellen, aus denen er dann zieht.
Genau, oder auch, es gibt ja sowohl Mitreisende aus England und auch Amerika und dass er dann genau weiß, das ist eigentlich ein Ausdruck, den verwendet man nur in Amerika, denn in England würde man dies und das dazu sagen. Also das manchmal, er ist wirklich sehr, sehr aufmerksam. Er hat ja zwei Helfer im Grunde, also es gibt einen Arzt, der also auch die Leiche untersucht und der auch immer bei diesen Befragungen anwesend ist und eben diesen Eisenbahndirektor, also seinen Freund, die sind auch immer dabei und die versuchen dann auch mal so ein bisschen mitzuhalten bei den Ermittlungen.
Ja, ähnlich eigentlich wie die zwei Polizisten, ne? Ja, bei Sherlock Holmes, es sind auch zwei, die immer sagen, ja, dann ist doch ganz klar, der und der war es. Und dann gibt's immer den Star-Ermittler Poirot oder Sherlock Holmes, die dann sagen, nee, aber so. Ja. Also das ist so, ne, so ein klassisches Stilmittel. Ich habe noch gelesen, und das fand ich ganz interessant, dass sozusagen diese Figur der Ermittler und Detektive, die ja wir bei beiden haben, sowohl Sherlock Holmes als auch Poirot sind ja keine Polizisten oder im Kriminaldienst stehende Beamten oder irgendwie sowas, dass die eigentlich so ein kleiner literarischer Kunstgriff sind, Quelle Wikipedia muss ich jetzt dazu sagen, der Ordnung halber, um sozusagen aus so Polizeikreisen, die eher, sagen wir mal, ein anderes soziales Milieu als jetzt die Oberschicht waren zum Beispiel, weil aber es klar war, dass so Handlungen, die in der schillernden Oberschicht spielen, mehr gelesen wurden und lieber gelesen wurden, um die Handlung so ein bisschen da hinein auch versetzen zu können quasi und dann so die Adeligen auch mit zu befragen und ne in so, also da so ein bisschen noch so in andere Leben reinzuschauen.
Spannend, weil der Orient Express, zumindest diese Klasse des Zuges, des Waggons, das war ja schon ein bisschen vermutlich auch damals hochpreisiger und ja, da sind die Betuchten. Es gibt ja auch eine Gräfin, einen Graf und eine Gräfin, die mitreisen. Es gibt verschiedene Mitreisende, die auch ihre Angestellten dabei haben, eine Zofe, einen Sekretär und so weiter. Also da sind wir schon in der Oberschicht.
Ja, auf jeden Fall. Und wie fandest du, Hella, dieses ganze Zugszenario? Du sagtest ja gleich zu Beginn, dass Agatha Christie auch mal mitgefahren ist im Orient Express. Ich finde, das ist auch allein schon so ein toller Begriff, ne? Und ich fand so diese Vorstellung, wie die da so durch den Winter tuckern und dann sagen die auch immer mal wieder, an dem und dem Bahnhof sind wir kurz ausgestiegen, haben uns die Füße vertreten und sind dann schnell wieder rein und so. Also ich habe mir das so ganz kuschelig vorgestellt irgendwie.
Es gibt ja diverse von diesen Zügen mittlerweile, die so ein bisschen, ja, die auch als Reise an sich schon gelten. Und das, ich glaube, das ist ganz, ganz cool. Aber es ist natürlich auch ein enger Raum. Und wenn man dann, wie in diesem Fall, ein paar Tage da zusammensitzt und auch im Speisewagen immer die gleichen Menschen sieht und so, stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor.
Ja, und auch auf engstem Raum, ne? Ja. Also das hört sich zwar komfortabel an, weil auch die Schaffner dann immer, ne, irgendwie das Bett zurecht machen und so. Ich würde gerne noch mal ganz kurz beide Krimis vergleichen ein bisschen. Was mir nämlich aufgefallen ist, was ähnlich war, ist, dass nicht nur so Ermittlungsfragen aufgeworfen wurden, also dieses klassische, wer war es, sondern auch später, als klar ist, wer da wen ermordet hat, moralische Fragen eigentlich. Und ich finde, das ist bei beiden, bei Agatha Christie, Mord im Orient Express noch mehr, ein ganz spannender Plot-Twist gewesen, mit dem ich nicht gerechnet habe zum Schluss.
Aber du fandst das bei Agatha Christie deshalb ein bisschen mehr, weil es im Text schon mehr aufgeworfen wurde, weil ich finde, bei Sherlock Holmes ist es ja auch, also da kann man auch sagen, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate,
ja, das ist
aber da kann man,
ne?
da muss, kann man auch sagen, ja, man kann das schon, man kann zumindest die Beweggründe des Mörders schon verstehen.
Ja, auch weil ja sich viel Mühe gegeben wurde, die Vorgeschichte zu erzählen. Diesen zweiten Teil, der dann in Amerika spielt, das ist ja die Vorgeschichte und die wird ja sehr, sehr ausführlich auch beschrieben. Sehr, sehr spannend und sehr detailreich auch, finde ich. Genau, und bei Agatha Christie bekommt das Ganze nochmal mehr Gewichtung. Liest man dann am Ende, das möchte ich jetzt wirklich nicht spoilern, aber ich finde, das war eine ganz interessante, faszinierende zweite Ebene, die da nochmal auf den letzten Seiten aufgemacht wurden, oder? Und da hat doch Hercule Poirot überrascht, finde ich, nochmal am Ende. Mich zumindest.
Ja, ja doch, das stimmt, das stimmt. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Hm. Und zwar haben wir ja bei Agatha Christie eigentlich mehr Möglichkeit, so ein bisschen selber mitzurätseln, weil es einfach für uns nahbarer ist. Es wird auch ausführlicher dann erzählt und wir sind ja die ganze Zeit irgendwie dabei. Das war jetzt bei Sherlock Holmes nicht so, weil der hat immer Schlussfolgerungen gezogen, aber die werden erst am Ende quasi erklärt. Und hier ist es ja so, wir sind bei den Befragungen dabei. Im Grunde. Wir sind bei den Diskussionen von Hercule Poirot und seinen beiden Helfern dabei. Und während ich bei Sherlock Holmes im ersten Teil überhaupt gar keinen Ansatz hatte, wer könnte denn jetzt dahinter stecken, war es ja so bei Agatha Christie, dass man immer wieder sich überlegen konnte, diese Person, die gerade befragt wird, in welcher Form könnte die in dieses Verbrechen involviert sein? Und ich muss sagen, auf die Lösung wäre ich in der Form nicht gekommen.
Nein, ich auch nicht. Selbst nicht mit Excel-Tabelle hätte ich sie mir gemacht. Aber liebe Hörerin, das lest ihr doch selber mal nach, würde ich sagen, genau. Oder? Und abschließend noch, Hella, wie in jeder Folge stelle ich dir jetzt meine Vergleichsfrage. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, Ein Fall in Scharlachrot ist der erste Band von Sherlock Holmes und Der Mord im Orient Express, glaube ich, der vierte von Hercule Poirot. Von welchen beiden Ermittlern würdest du denn jetzt gerne ganz schnell als nächstes den nächsten Fall lesen?
Ich glaube, ich würde mir noch ein Band von Agatha Christie besorgen, vielleicht dann mit dem ersten Fall dieses Ermittlers, weil ich finde, für mich ist es eigentlich einfach eine schönere Erzählweise, jetzt wenn ich diese beiden Bücher vergleiche.
Und Agatha Christie auch einfach die erfolgreichste Schriftstellerin aller Zeiten. Ich finde, das muss man auch nochmal gebührend feiern. Also die hat so viel geschrieben und so viele Bücher verkauft weltweit und immer noch heute. Also
und sie war mal, habe ich im Zuge meiner Recherchen gelesen, sie war auch mal eine Weile verschwunden.
Ja.
So ein paar Tage, ne?
10 Tage verschwunden.
Ja, und weil irgendwie ihr Mann, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ihr Mann hatte, glaube ich, eine Geliebte. Dann war Agatha Christie gerade, war dann verschwunden und dann später kam raus, sie war in irgendeinem Hotel und hatte sich da eingebucht unter dem Namen der Geliebten. Irgendwie so ging diese Geschichte.
Ach, ehrlich? Das wirklich?
Ja, und dann gab es noch irgendwie Diskussionen darum, wer diese Suchaktion bezahlt oder so.
Ach, weil ich habe nämlich, ich bin auch drauf gekommen, wenn man Agatha Christie googelt, dann kommt doch irgendwie den Fragen, wo war Agatha Christie 10 Tage lang und so. Aber die Erklärung habe ich nicht gefunden. Ist ja
also irgendwie, ist ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber irgendwie so. Und sie war auf jeden Fall auch bekannt mit Arthur Conan Doyle.
Ach, ja, schön, siehst du. Ja. Und ich habe hier gelesen, dass die Weltauflage ihrer Bücher über 2 Milliarden sein soll.
Krass.
Also das ist mega und das, also da hat sie sich etabliert.
Wenn ihr eines dieser 2 Milliarden Bücher gewinnen wollt, macht mit bei unserem Gewinnspiel. Denn eins hätten wir hier für euch. Ich habe auch eine Vergleichsfrage für dich, liebe Leute. Und zwar eine ganz total simple und klassische Frage, weil wir sind hier aber Krimi-Klassikern. Deswegen möchte ich einfach von dir wissen, welcher Krimi hat dir denn besser gefallen?
Also, weil ich einfach diese Figur Sherlock Holmes so sehr liebe, Sherlock Holmes. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat zu sehen, wie dieser weltberühmte Ermittler oder die Figur dieses weltberühmten Ermittlers da in dem ersten Band entsteht und eingeführt wird. Das fand ich super spannend und das hat mich sehr, sehr mitgerissen.
Super, wunderbar. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes mal den Film gucken. Eine Verfilmung von Mord im Orient Express.
Oh ja, so. Super.
Ja. Wenn ihr jetzt noch anderen Lesestoff braucht, kommt hier unser Lesetipp.
Lesetipp.
Hallo, mein Name ist Lika Mutschke. Ich bin Rechtsanwältin und Rechtsexpertin für Bild der Frau. Soeben ist mein Buch Recht einfach erschienen. Hier beantworte ich typische Rechtsfragen des täglichen Lebens und zwar so, dass meine Leser Zeit, Geld und auch einen Anwalt in vielen Situationen sparen können, weil sie lernen, wie sie selbst für sich der beste Anwalt sind. Wer also das Gefühl hat, dass er heutzutage als Verbraucher doch öfter mal über den Tisch gezogen wird, für den ist mein Buch genau das Richtige, denn das passiert nach dem Lesen des Buches nicht mehr. Natürlich habe ich aber auch selbst noch einen Lesetipp dabei. Es geht da nicht um einen Ratgeber, sondern um einen Thriller von Charlotte Link. Ich lese super gerne Bücher von Frauen, weil ich finde, dass Frauen so ihre eigene Art haben, Personen und Orte zu beschreiben und so eben auch Charlotte Link in ihrem Buch Dunkles Wasser. Da gelingt es in meinen Augen super, dass sie die Kälte Schottlands und die Hitze Frankreichs gleichermaßen rüberbringt. Das Buch beginnt auch direkt nervenaufreibend mit dem Mord an zwei Familien in ihren Zelten am Meer. Aber natürlich steckt hinter diesen Taten viel mehr, als man am Anfang meint. Also ganz viel Spaß beim Lesen.
Vielen Dank für diesen Lesetipp. Und wir haben auch noch zwei. Denn wenn ihr quasi parallel mit uns mitlesen möchtet, wir lesen für die nächste Folge rund um das Thema Begegnung von Daniel Glattauer in einem Zug, erschienen bei Dumont.
Und von Virginie Grimaldi, Unser Tag ist heute. Ich freue mich drauf, Hella. Und der Zug wird nicht der Orient Express sein, oder?
Ich hoffe nicht. Oder sagen wir so, wenn kein Verbrechen geschieht, ist doch okay. Aber da geht's ja um Begegnungen. Ja, doch, aber das waren ja jetzt auch Begegnungen im Orient Express.
Ja. Wir sind gespannt. Hört rein, wenn ihr es auch hören wollt. Ansonsten, falls ihr zwischendurch Sehnsucht nach uns bekommt, schaut doch mal bei Instagram vorbei, @bildderfrau. Da sind wir auch. Ihr könnt alle Folgen auch auf bildderfrau.de/Buchclub anhören.
Ihr dürft uns ja gerne 5 Sterne geben als Bewertung für unseren Podcast.
Könnt ihr dort machen, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns über gute Bewertungen.
Am besten dort dann auch die Glocke aktivieren, abonnieren, wie auch immer das auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens funktioniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst und nicht auf die Suche gehen müsst, wann es denn was Neues gibt.
Und wenn ihr diese beiden Bücher lesen wollt, ohne sie euch zu kaufen, dann könnt ihr sie gewinnen. Macht mit bei unserer Verlosung.
Wie immer alle Infos in den Shownotes und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis dann.
Ciao.